Ich lese aus dem Kapitel Flammen, das ist untertitelt mit Sage und es ist auch wie eine kleine erfundene Sage. Nur zur Information, das hat zwei verschiedene Textsorten, die auch optisch in dem Buch voneinander abgegrenzt sind. Das sind so einmal ein Haupttext und so kleine Nebentexte, die am rechten Rand stehen. Die geben noch so zusätzlichen Kontext und erzählen auch nochmal so eine ganz eigene Geschichte und das lese ich dann auch immer mal zwischendrin. Wir schreiben das Jahr des Auwalds, Jahr des Drachens, des Feuerpferds. Der Baumfalke ist Vogel des Jahres, die Zitterspinne war Spinne des Jahres, Robinie, Kastanie, Bäume des Jahres. Das Wetter schickt Winde, Regen, Flut, aber noch ist alles halbwegs normal. Und Cynthia, Artemis Moll, klettert von ihrem Baumhaus runter. Weit hinten am Ende des Waldwegs Flammen. Sie kommen auf Pferden oder zu Fuß, Hufe schlagen in die Luft oder Füße, Erde spritzt zur Seite. Jetzt sind die Flammen da. Wald, der in den Ohren kreischt. Das tiefe, summende Herz der Auen, die panischen Schafe, die Lücke reißt sich immer tiefer. Am Himmel silbert ein Flugzeug hoch, dann passiert erstmal nichts. Nichts, 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 nichts. Dann sieht man die Flammen wieder davonziehen, stolpern den Waldweg runter. Hier und da fehlt ein Arm. Schrammen auf einigen Stirnen, aufgeschürfte Knie, Staub überrollt die Lichtung. Es ist nichts Liebes, Schlaf. Allmählich Abend, die Nachrichten. Ein abgemagerter Eisbär war das meistgeklickte Foto des Tages. Na und, schon ewig her. Was ist mit deinem Auge, Cynthia, deiner Nase? Komm, steh auf. Lärm von der Schnellstraße dringt rüber. Sie liegt in der Ferne. Die Luft trägt nichts. Cynthia Artemis Moll wohnt allein in einem Baumhaus im Wald. Nachts hört man Tiere und knackende Äste das Dunkel interessant machen. Ein träger Fluss teilt den Wald, versickert irgendwo, das Flussbett plötzlich eine weite Aue. Eine Herde Schafe grast in der Nähe, ihre dampfenden, rupfenden Körper eine Form von Arbeit. Tagsüber in den Flusswiesen, Aussicht weit und trügerisch. Eine alte, besprühte Eisenbahnbrücke begrenzt sie nicht. Die Auen ein guter Platz. Wie eine Eidechse dasitzen, sich aufladen mit Sonne. Die Sicht macht euphorisch, bis der Wald wieder zuschlägt. Bärlauch, 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 Buschwindröschen, Veilchen, Anemone, Waldflattergras, Rispengras, Lärchensporn, Wolfsmilch, Einbeere, Taubnessel. Am Himmel, die Satelliten machten damals ihre Aufnahmen. Jetzt zeigen sie auf Google Earth den Leipziger Auwald als wolkige, dunkle Struktur, die sich durch die Stadt schiebt. Irgendwo da unten muss Cynthia liegen mit Millionen anderer Knochen. Oben am Bildrand gekräuselter weißer Wellensaum, wo das Meer gegen den Strand schwappt, weit weg. Dieser Wellensaum lag ein paar Jahrzehnte früher noch weiter hinten. Die ferne Stadt Amsterdam zum Beispiel war noch da. Zypresse, Walnuss, Palme, Weide, Lorbeer, Silberbaum, Eiche, Olivenbaum, Ulme, Walnuss, Feigenbaum, Zeder. Artemis, die Göttin der Jagd und des Waldes, wohnte in einer Zeder. Zedernholz ist leicht zu bearbeiten und sehr dauerhaft, weswegen es in der Antike beliebt beim Schiffbau war. Zedernholzöl weist wie Glas einen Brechungsindex von 1,5 auf. Jahre später. Ich finde dich, am Knöchel erwischt, aber lebend. Trag dich nach Haus. Oder du trägst mich. Jetzt kenne ich dich. Kann sein, ich stehe in Flammen. Will den ganzen Tag im Gras liegen, Himmel fallen sehen und steigen, die riesige Überlegenheit der gewöhnlichen Welt, Internet, Straßenverkehr, Cafés und Parks. Normal tanzen, Bier trinken, lieben, liegen, morgens Toast essen, ungetoastet mangels Toaster, aber wahrhaftig kann ich vergessen, wie dich. Ich versuche, Splitter von mir zu entfernen aus den Bäumen ringsum. Tiere, die Flügel haben, landen auf mir, Mücken, Wespen. Ich lasse es geschehen. Das ist's, was einen Menschen ausmacht, glaub ich. Ich will wissen, wie Flammen geht, Nie geboren, wie ich bin, kenne ich es nicht. Es endet damit, dass man sichtbar wird. Es endet nicht, es muss aber enden. Ich träume in die falsche Richtung. Ich glaube noch immer, es geht gut aus. Flammen. Was das vorkommt in der Erde in Spuren, wie Lithium, Arsen, Flammen das Verb, wie Falkenküken, Kieksen, blind sein, vergehen, heulen vor Wut über die leeren Begriffe, bam, bam, hier kommt die Flamme, Herzchen, das nichts von Flammen je kapierte. Flammen, wie Säure verklappen in den Auen, wie Plastikbecher in der Erde verscharnt, nie wieder hinsehen, wie der Fluss gelb ist und schäumt, ein paar Flammen pinkeln lachend rein, oh, jetzt verfolgen sie mich, das ist Flammen. Wie ich davon renn, wie ich davon red, wie ich nichts verstehe, keine Sprache mehr höre, das ist Flammen. Dann träume ich von was anderem. Falken halten, vielleicht zwei, Jim und Tim. Manche haben Drohnen, warum dann nicht Falken? Wenn sie oben sind, weiß ich, wo unten ist. Wenn andere sie am Himmel sehen, wissen sie, wo ich bin. Sie landen auf meinem ausgestreckten Arm, die Krallen spürt man durch den Handschuh. Ich flieg wie sie. Moorlilie, Wermut, Herbstzeitlose, Schafgarbe, Lorbeer, Bärenklau, Neptunsgras, Hyazinthe, Schwertlilie, Myrte, Beifuß, Narzisse. Wann war das? Es lässt sich nicht mehr feststellen. Cynthias Knochen sind blank und frei von DNA. Eventuell gibt's am rechten Jochbein Bruchspuren. Es war vor Corona. Später ging's mitten rein, krachend in diesen kurzen Moment. Ich weiß noch, wie du über die Flusswiesen kamst, hast die Falken schon von Weitem gesehen, bist immer in diese Richtung gelaufen, durch die Kleingartenanlagen, über den Hundetrainingsplatz. Ich sei einfach zu finden, hast du gesagt. Der Fluss schob sich dahin. Zwei Ufer, zwei gerade Linien, ich habe mich sofort verrannt. Egal, ich vergaß sofort wieder alles, was ich erfand. Dass du mich gefragt hast, ob Rudern gesund ist für den Rücken, als ein Ruderboot vorbeifuhr, nicht erfunden. Etwas muss echt sein. Ich flehe um Echtheit jetzt. Ich lächelte hoch in die Bäume, wohin wir kletterten. Die Aussicht flammte. Ja, vielleicht erstmal aus dem Kapitel Flammen bis dahin. Und jetzt lese ich noch einen kurzen Ausschnitt aus der Mitte des Kapitels Lynn Meyer. Lynn Meyer gestorben 2019, heißt es vollständig. Ich glaube, ich erzähle jetzt noch gar nichts dazu, sondern lese einfach. Es ist nicht der Anfang. Wenn du Licht isst, wenn die Wolken ziehen, wenn die Zartheit kommt, wenn die Zartheit des Todes heranrauscht, wenn die Tierwelt und die Pflanzenwelt egal werden, wenn der Getreidepreis steigt, wenn die Kälberblicke niemanden erreichen, wenn die Schweineställe still sind, wenn Essen auf dem Tisch ein Konzept der Unterdrückung ist, wenn du die Gier trainierst wie andere Leute ihre Muskeln, wenn Essen etwas ist, das eine Seeanemone tut mit ihrem kleinen, knirschenden Mund, ein Seeigel mit seinem kleinen, kreisrunden Mund mit den 5 Zähnen. Seeigel werden quer in der Mitte durchgeschnitten und ausgelöffelt. Seeigel werden lebend gegessen, wie Austern. Brot wird mit dem Messer geschnitten. Krieg wird geführt. Krieg wird ums Essen geführt. Diese simple Wahrheit erfasst mich manchmal mit großer Wucht. Ich springe ein bisschen. Nur ein kleiner Ausschnitt noch. Ich bin Lynn Meyer. Okay, ich war Lynn Meyer. Ich spreche das im Fettsuit, damit niemand in Ohnmacht fällt an diesem wunderbaren Abend. Guten Abend und herzlich willkommen. Es geht los. Eines Tages, ich bin 13, stehe ich im Schlafzimmer meiner Eltern vor dem verspiegelten Schrank, sehe, wie mein Bauch zu weit raussteht, ebenso Nase, die Äpfel vorn dran. Dabei gibt's gar keine Äpfel bei mir, nichts zu holen, das weiß ich jetzt von Fotos. Aber ich sehe es an diesem Tag als meine Wahrheit an. Ausbeulen, in die Welt tragen, angefasst werden, nicht mit mir. Einmal Luft mit einem Glas Licht, bitte. Für mich der Halluzination, Halloumi. Einmal Aminosäuretrink mit einem Schuss Kräuterblut plus. Für wen war die Nährlösung? Hallo, wer hat die Nährlösung bestellt? Okay, niemand. Wer hat nichts bestellt? Ah, Lynn Meyer, nicht mal einen Teller Gurke mit Salz, nicht mal eine Schüssel Heu mit Stroh, nicht mal ein halbes Eiweiß ohne Gelb, wie immer, Lynn Meyer hat nichts bestellt. Die Streuung von Licht, das hatten wir in Physik, als ich in der Schulbank saß und 40 Kilo wog. Noch immer waren die Lehrer unzufrieden mit meiner Leistung. Da geht noch was, du hast doch früher nur Einser gehabt und aus einem Einser muss jetzt ein Einser Plus werden. Ich, noch müde vom Einsammeln der Einzelteile meines Körpers, streckte aus dem Ärmel meines Pullovers Skelett Hand und Skelett Arm, nahm den Füller aus dem Mäppchen und schrieb die Kalorien eines Kaugummistreifens, den zu essen ich in große Versuchung geraten war, auf die letzte Seite des Physikhefts. 10 Kilokalorien. 10 Kilokalorien zu viel, denn ich hatte an diesem Vormittag schon 150 Kilokalorien zu mir genommen. Ein Apfel, eine halbe Semmel, das stand auch hinten im Heft. Ich hatte mich gehen lassen am Morgen. Ich reichte den Kaugummistreifen weiter an Schoko, der vor mir saß, der in der Pause immer Milka aß. 75 Kilo bei 1,65 Meter. Ich mochte ihn, das andere Ende von mir. Es gibt den Welthunger. Es gibt die Welthungerhilfe, die UNICEF, Brot für die Welt, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, Share the Meal for iOS, Share the Meal for Android, Lauf gegen den Hunger, die Quäkerspeisung, die Schwedenspeisung, die Schweizer Spende, Hungerindex Indien, die Küchenschlacht ZDF, das Maggi-Kochstudio, Dr. Oetker, Guide Michelin, Essen und Trinken. Okay, ja, vielleicht bis dahin.
Ja, jetzt haben wir schon reingehört in den Gedichtband In die Wälder gehen, Holz für ein Bett klauen, der soeben erschienen ist bei Cookbooks von Martina Hefter. Und ich habe jetzt die Autorin auch zu Gast und begrüße sie. Sie steht wahrscheinlich nicht im Wald gerade, sondern in einem Zimmer, aber da kann man ja auch rausgucken auf die Natur.
Ja, hallo, guten Tag. Ja, stimmt, ich stehe in der Küche und schaue tatsächlich raus auf den Balkon und vor dem Balkon wächst eine riesengroße Fichte. Genau.
Okay, die kann man vielleicht auch im Text wieder erkennen.
Ja, da kommt auch in einem Kapitel vor, allerdings da als Tanne, weil ich das Wort Tanne schöner finde.
Stimmt, das ist eine Tanne.
Ja.
Ich habe mich gleich auch gefreut, da drin so Dinge wiederzuerkennen in der Sage bzw. dem langen Gedicht Flammen, aus dem du zu Beginn gelesen hast. Da kommen gleich ganz vertraute Orte im Leipziger Auwald vor, zugleich in so einer Art Science-Fiction-Fassung, denn es scheint irgendwie aus der Zukunft nach einer Klimakatastrophe erzählt zu sein, dieses Gedicht. Wie ist denn die Idee dazu entstanden, vielleicht beim jahrelangen durch den Wald gehen?
Ja, also nicht ganz am Anfang, also die ersten Skizzen sind schon so Ende 2018 entstanden und da hatte ich schon die Idee von Wald, aber da war das noch ein ganz unkonkreter Ort, da hatte ich noch gar keine spezielle, also da hatte ich noch gar nicht so sehr an den Auwald gedacht. Dann später hat sich das aber tatsächlich so sehr auf diesen Ort fokussiert, weil irgendwann kam Corona, das war aber auch schon ein bisschen vorher und ich habe angefangen, ganz viel im Auwald spazieren zu gehen, also gerade in der ganzen Corona-Zeit. Und das wurde dann so konkret, dieser Ort, da das ließ sich überhaupt nicht mehr wegdenken und da hat sich auch der Text nochmal ganz stark geändert, also von einem eher so unkonkreteren Setting wirklich so auf diesen Ort und auf diese vermischten Zeiten auch bezogen.
Flammen erzählt ja auch vielleicht vom Abschied nehmen oder vom nicht zueinander kommen können. Also es erzählt was von der Natur, von der Göttin Artemis, die da drin vorkommt und auch vielleicht von einer nach ihr benannten Cynthia Artemis Moll und auch irgendwie von der Unmöglichkeit, sich an sowas wie menschlichen Beziehungen festhalten zu können. Was hat dich denn an dieser mythologischen Figur Artemis fasziniert, die ja da drin so eine Rolle einnimmt?
Ja, ich fand diese Figur, also ich muss noch vielleicht vorausschicken, dass die nicht von Anfang an im Text als Artemis schon da war. Ich hatte zufällig zeitgleich irgendwann über griechische Göttinnen recherchiert und bin auf diese Artemis gestoßen. Ich kannte natürlich vom Namen her und wusste schon so ein bisschen, aber dann habe ich da genauer nachgelesen und fand es extrem interessant, wie sich das mit Aspekten meiner Hauptfigur, die damals eben noch nicht diesen Namen hatte, so ein bisschen also übereinstimmte und mich in, ja, an dieser Artemis-Sage und Figur interessiert mich einfach, die hat sehr, also ich finde sie als weibliches Role Model ganz interessant, also viel, also ich kann mich viel mehr damit identifizieren als mit so Aphrodite oder so. Sie hat sehr viele männliche Anteile, also sie jagt ja gerne, das ist ja so ihr, sie ist die Göttin des Waldes und der Jagd und hat eine ganz große körperliche Stärke, ohne aber, also in den Artemis-Darstellungen, also so Skulpturen, die man so zu sehen bekommt, ist sie trotzdem immer, hat sie auch, also sie verleugnet jetzt nicht ihre Weiblichkeit, sie wird aber meistens so als Jugendliche dargestellt und das fand ich auch sehr interessant, sie hat so einen, eigentlich so einen Aspekt noch, bevor man vielleicht ins Teenageralter kommt, also eigentlich auch so eine Art von Kindheitsaspekt, wo man noch mit den Jungs durch den Wald zieht, um zu toben und noch diese ganze Sexualität und Beziehung und so noch gar keine so große Rolle spielt. Also so wird sie oft dargestellt und das fand ich einen ganz interessanten Aspekt auch dann für meine Geschichte, wo diese Figur vielleicht auch noch gar nicht so richtig oder noch nicht so richtig weiß oder nicht mehr so richtig weiß, wie man sich überhaupt so in emotionaler Hinsicht nicht nur gegenüber Männern, sondern überhaupt zu anderen Menschen verhält. Das fand ich sehr interessant und sie hat auch ziemlich grausame Aspekte, also diese Figur ist alles andere als politisch korrekt, das muss man auch dazu sagen, sie hat sie hat so einen Kreis an Nymphen, also in den mythologischen, also in den Geschichten, die es da in der Artemis-Sage so gibt und die werden halt auch so in dieser ganz typischen Weise immer in dieser griechischen Mythologie manchmal vergewaltigt und dann wird nicht etwa der Vergewaltiger bestraft, sondern meistens die Nymphen, weil sie sich eingelassen haben mit Männern. Das ist eigentlich höchst unkorrekt, muss man auch immer so dazu sagen, wie schwierig das auch immer zu lesen ist, wenn man das sich da so, also und sich dazu zu verhalten. Aber ist eben auch dann auf eine gewisse Weise immer interessant, weil man dann auch immer wieder so sein eigenes Verhältnis dazu abklären muss.
Ein starkes Motiv in Griechenland ist natürlich auch immer die Sprache selber. Also so Begriffe wie eine neue Flamme haben, sich für etwas entflammen. Und ja, spielt das für dich auch eine Rolle, dass du zu den Gedichten auch über Worte einfach kommst, auf die Motive erst?
Ja, also gerade genau dieses Wort Flammen und Flamme, das war ganz am Anfang schon da, weil ich saß da mal in der Küche mit einer Bekannten und sie hat gesagt, ihre Tochter ist heute mit ihrer Flamme im Kino und dann ist mir das wieder so aufgefallen, was das eigentlich für ein lustiges und schönes Wort auch ist für jemand, in dem man verliebt ist oder mit dem man irgendwie, für den man brennt oder so oder auch für eine Sache, man ist entflammt und dann gibt es halt auch so dieses, ja, dieses Bild des Feuers, also das ist ja irgendwie auch etwas, was einen verzehrt oder was auch zerstören kann und dann ist es aber eben auch was große Leuchtkraft entwickelt, also klar, da ist auf jeden Fall der sprachliche Bezug dann auch in anderen Wörtern da, also zum Beispiel habe ich ja in diesen kleinen Beitexten manchmal einfach nur Pflanzen oder Gegenstände und Verben aus jeweils dem Auwald oder aus der griechischen Mythologie gesammelt und ich finde allein schon diese Wörter so schön, auch so Baumnamen zum Beispiel, also ich habe die manchmal nur so aufgelistet. Und ich habe immer gedacht, das entwickelt schon alleine, diese Namen, diese Wörter entwickeln schon so ein Bild und so einen Klang, da muss man gar nicht mehr viel machen eigentlich.
Das hat ja die Literatur auch schon immer fasziniert und gleich denkt man auch daran halt an das Verhältnis, das die Schreibenden zur Natur einnehmen oder wie die Natur dann in Texten vorkommt. Mich hat aber auch sehr die Gestalt des Textes in dieser Sage Flammen fasziniert. Das ist so eine Hauptspalte und dann sozusagen so Randbemerkungen. Am Rand wird nochmal ein zweiter Text eröffnet. Bei deinem letzten Gedichtband, Es könnte auch schön werden, da hast du, falls ich mich recht erinnere, auch sozusagen so die performative Aufführbarkeit der Texte schon in der Entstehung überdacht. Kannst du dir auch bei Flammen oder anderen Texten aus dem Band die Texte als sozusagen aufführbare Sprechtexte vorstellen?
Also gerade dieser Lynn Meyer Text ist auch schon dafür geschrieben eigentlich und das wird jetzt auch, also ich sitze gerade an einer Antragsstellung, dass ich das nächstes Jahr als Stück, als Performance, als Sprechstück umsetzen möchte. Das ist auf jeden Fall schon in Planung und auch bei diesem Flammenstück kann ich mir das in einer akustischen Umsetzung gut vorstellen, weil gerade mit diesen kleinen Beitexten, da kann man viel so in Form eines Hörspiels vielleicht machen, weil die geben so zusätzlichen Kontext, aber genau sind aber auch so ein Zeitgeber, wie du schon gesagt hast, und da kann man, glaube ich, viel mit so synchron laufenden Tonaufnahmen oder wie auch immer so ein bisschen arbeiten. Das finde ich sehr reizvoll. Da möchte ich mich auch noch dran versuchen.
Wie bist du auf die Idee mit diesen Marginalien, diesen Randspalten gekommen?
Das waren ganz am Anfang waren das Texte innerhalb des normalen Textes, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass so der Haupttext ist relativ fokussiert auf diese eine Art von Liebesgeschichte vielleicht, und diese kleineren Texte spielen dann auch auf ganz andere Sachen an, die gehen auch manchmal ganz weit weg oder geben eben diesen zusätzlichen Kontext, machen so eine kleine Rahmenhandlung auch auf, da wird ja erklärt, was diese Artemis Cynthia Moll, wer das so ist oder dass es eben so ein junges Mädchen ist, die sie da vielleicht auch was zusammenspinnt und diese Geschichte vielleicht einfach aufschreibt. Und ich dachte irgendwie, dass ich wollte dann diese Beziehungsgeschichte oder diese Artemis-Hauptsage irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll ich denn das sagen, frei oder reinhalten von diesen anderen, auch politischen Kontextualisierungen manchmal. Das hat so, das waren für mich auf einmal zwei Sorten Text, die trotzdem gleichwertig sind. Und dann kam irgendwann die Idee, das in zwei Spalten zu setzen. Und zum Glück hat unser Cookbooks-Gestalter Andreas Töpfer das dann so schön hinbekommen, dass diese kleinen rechten Spalten, diese Schrift ist kleingedruckte, aber eben fett. Und dadurch ist die Gewichtung gleich geblieben. Also es ist nicht wie so eine reine Fußnote oder sowas dann ist. Das wäre mir zu wenig gewesen.
Ja, durch die Texte zieht sich auch so eine Idee vielleicht von industriellen Verwertungsprozessen, zumindest in dem der titelgebenden Gedicht In die Wälder gehen Holz für ein Bett klauen, die vielleicht auch unser Verhältnis zur Natur bestimmen und vielleicht auch das Nachdenken darüber, was denn überhaupt ein naturgemäßes Verhältnis zur Natur sein könnte, falls es sowas überhaupt gibt. Ich habe da auch an so Baumhäuser im Hambacher Forst oder sowas denken müssen. Gleichzeitig musste ich aber auch ein bisschen an das Verhältnis der Erzählstimme zur Natur in so Texten von Wolfgang Hilbig denken. Also vielleicht die Natur als so etwas, was am Ende dann doch alles wieder überwuchert. Steckt also auch so ein politisches Nachdenken mit im Text drin? Sind das sozusagen auch politische Gedichte? Es wurde ja der Naturlyrik in den 50er Jahren immer so vorgeworfen, dass sie vor der Wirklichkeit fliehen möchte. Aber das geschieht in deinen Texten natürlich nicht. Da wird die Natur schon politisch gesehen.
Also ich habe, glaube ich, schon den Anspruch an mich, ohne dass ich das jetzt während des Schreibprozesses immer so direkt vor Augen habe, aber ich glaube schon, dass das immer politisch ist oder zumindest sein sollte. Also wenn ich mich mit Natur beschäftige, kann ich nicht mehr anders als in einer nicht politischen Weise darüber zu schreiben, finde ich, weil alles, was ich ansehe, also wenn ich rausgehe, gerade auch in den Auwald, habe ich ja sofort auch, da fällt mir als erstes sofort ein, dass der eigentlich auch am Kaputtgehen ist, der Auwald, weil der nicht mehr richtig geflutet werden kann. Und also das Elsterflutbecken zum Beispiel, das ist jetzt begradigt und eigentlich müsste es ganz anders verlaufen. Und also soll ich sagen, die sind ja sofort da, wenn man da rausgeht. Und gleichzeitig ist man immer noch gefangen von der Schönheit des Ortes, aber das ist ein Aspekt. Und ich habe ja auch noch ein anderes Kapitel in dem Band, da geht es ja auch darum, um so Möbelproduktion, da ist eine Frau, die hat so ein kaputtes Bett, und da geht es dann auch um so Begriffe schon wie Askese, also wie lebt man, kann man eigentlich auch ohne so ein tolles Bett leben, also diese Figur hat dann immer so ein verlockendes Angebot von so einer Bio-Möbelfirma, wo es dann nachhaltig produzierte Betten gibt, die aber 3000 Euro kosten. Und man kann sich dann selber wieder vielleicht nur das IKEA-Bett leisten, wofür dann in der Taiga illegal Holz entnommen wird und dann irgendwie so nach Deutschland geschifft wird. Und so, das finde ich, sowas lässt sich ja nicht mehr wegdenken, wenn man über Natur spricht. Und ich kenne auch, glaube ich, mir sind jetzt im gegenwärtigen Schreiben über Natur ist mir auch nichts mehr bekannt, dass jemand so das irgendwie auch ausblenden kann. Selbst wenn man das wollte, glaube ich, geht das gar nicht mehr, weil es ja in unserem Bewusstsein so verankert auch ist vielleicht. Und ich weiß auch nicht, also Ich habe ja immer das Gefühl, wenn man so sagt, ja, früher war die Natur noch unberührt, das stimmt ja eben gar nicht. Die war noch nie unberührt. Also mit dem ersten Saatkorn, irgendwie das überhaupt mal ausgesät wurde, ist die Natur nicht mehr unberührt. Oder mit dem ersten Tier, das gejagt wurde. So. Und das finde ich schon ganz interessant, dass es ja eigentlich immer in den Texten irgendwo drin ist.
Ich fand die Texte auch sehr tröstlich auf eine Art, weil immer so ein bisschen etwas Immaterielles gegen was Materielles bestärkt. Das fand ich sehr tröstlich an diesen Texten, dass da halt so auch Geister und Gespenster drin vorkommen, eben immaterielle Wesen sozusagen. Ja, ein bisschen herausstechend tut der Sprechtext Lynn Meyer, in dem sehe ich auch so viele Metaphern für das Dahinschwinden. Ein Text, der sich mit Appetitlosigkeit oder auch mit Essstörungen beschäftigt. Aber am Ende passt der Text dann doch auch ziemlich gut zu den anderen Texten, finde ich. Sind die Texte als zusammengehöriges Ganzes dann geschrieben oder sind sie auch unabhängig voneinander entstanden?
Also alle Texte habe ich Ende 2018, Anfang 2019 so angefangen. Also tatsächlich alle Kapitel in diesem Buch. Und dann jeweils immer in unterschiedlicher Intensität verfolgt. Deswegen hat sich das Schreiben schon auch immer, also an den einzelnen Kapiteln immer ein bisschen so aufeinander bezogen. Und ich denke schon, dass das ein gemeinsamer Gedanke war, nämlich immer auch es geht immer auch um eine globale Verfasstheit, also ohne dass ich das in den Vordergrund stellen wollte, weil auch in dem Lynn Meyer Text geht es ja nicht nur um diese private oder psychologische Thematisierung von Essstörung und Hunger, sondern es gibt ja eben immer auch den Bezug zu globalen Ernährungsverhältnissen, also so um den Welthunger. Das fand ich ganz wichtig, das zueinander in Bezug zu setzen. Und das wiederum ist ja auch eine Frage von, das ist ja auch eine Umweltfrage letztendlich irgendwie. Das ist in letzter Zeit so ein bisschen aus dem Fokus geraten, aber so, als ich jung war zum Beispiel, da war das noch sehr präsent, also so Hungersituationen, da hat man eigentlich, wenn man über die schlechte globale Verfasstheit gesprochen hat, hat man eigentlich da fast immer nur über den Hunger gesprochen und gar nicht, also da gab es noch nicht Umweltzerstörung oder so, also in den 70er Jahren, als ich noch ein Kind war, war das irgendwie noch nicht so das Thema, sondern da war das große Thema, da war das große Thema der Welthunger, die schlechte Ernährungslage in anderen Teilen als der westlichen Welt.
Und, ja. Ja, im Nachdenken über die Klimakrise und auch über die Klimagerechtigkeit hängt das ja auch miteinander zusammen sozusagen. Genau. Hast du beim Schreiben eigentlich mal Probe gewohnt in einem Baumhaus, weil auch ein Baumhaus darin vorkommt?
Das hätte ich gerne, aber das habe ich leider, die Gelegenheit hatte ich nicht. Ich würde mir immer gern eins eben in diese Tannenfichte vor unserem Haus bauen, aber die steht so nah an unserem Balkon, dass eigentlich mein Balkon auch fast schon wie ein Baumhaus ist. Also die Zweige wachsen richtig so rein in den Balkon.
Die Natur ist ja auch was einem schon in der Kindheit in Form von so Geschichten wie Robin Wood zum Beispiel hat mich sehr beschäftigt, dass die da auch im Wald leben und so. Das ist ja was einem von Kindheit an vertraut ist, halt ja. Als Motiv in der Literatur. Hat sich das dann, ist das auch nochmal zu dir zurückgekommen, das Naturverhältnis, das man schon als Kind dann quasi irgendwie vermittelt bekommt?
Ja, unbedingt. Und auch, ich bin ja auch auf dem Land groß geworden und also hinter dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, ging gleich ein Wäldchen auch los und da haben wir natürlich nur gespielt. Und genau, Robin Wood und da, auf jeden Fall war das ganz wieder sehr präsent bei mir.
Oh Gott, Robin Hood natürlich, was habe ich jetzt gesagt?
Robin Wood sage ich dann auch, aber das passt ja auch.
Ja, nein. Ja, jetzt müssen wir vielleicht nochmal auf die Zeit und den Ort deiner nächsten Lesung eingehen. Du willst ja morgen im Literaturhaus Leipzig lesen. Wann ist das nochmal und wie genau kommt man dahin?
Das ist um 19.30 Uhr geht es los und man kommt hin mit der Straßenbahn, Haus des Buches, Gerichtsweg, Linie 15 oder mit dem Fahrrad, umweltverträglich. Und ja, ich werde da auch einen kurzen Ausschnitt zeigen, also aus einem, so eine Art Making-of von Lynn Meyer und lese aber auch ein paar Texte ganz normal aus dem Buch.
Das wird, glaube ich, im Freien stattfinden, wenn das Wetter es ermöglicht.
Genau, also nur bei ganz starken, also wenn wirklich schlecht und kalt und sehr, sehr regnerisch ist, würden wir ins Café gehen. Ansonsten ist draußen und also auch wenn es jetzt bewölkt ist, also sollte man einen warmen Pulli vielleicht mitbringen.
Muss man sich anmelden da?
Ja, ich glaube ja. Allerdings, wenn es im Garten ist, sind glaube ich genügend Plätze da, aber ich denke, man muss sich anmelden. Auf der Seite von Literaturhaus Leipzig kann man das noch machen. per Telefon oder per E-Mail. Ich weiß auch nicht, es gibt, aber ich denke, es gibt noch Plätze. Buch.
Ja, wie gesagt, das Buch ist bei Cookbooks erschienen, In die Wälder gehen, Holz für ein Bett klauen von Martina Hefter, und ihr könnt es wahrscheinlich auch in den meisten Buchläden bekommen. Vielen Dank fürs Gespräch.